Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Noch ein kurzer Nachtrag zur Predigt von letzter Woche. Wer es vielleicht noch im Gedächtnis hat, da habe ich gesagt, dass im Alten Testament Jesus Christus nur im Psalm 2 als der Sohn Gottes angekündigt wird und dann mit der Auferstehung sozusagen anfängt, dass er als Sohn Gottes im Zentrum der Weltgeschichte steht und im Zentrum der Verkündigung. Da habe ich einige Stellen unterschlagen. Es ist nicht nur Psalm 2, sondern zum Beispiel auch noch 2. Samuel 7, wo Gott David das Versprechen macht, dass ein Sohn Davids immer auf dem Thron sitzen wird und ewig regieren wird und dass dieser Sohn Davids auch für Gott ein Sohn sein wird. Also 2. Samuel 7, die Parallelstelle dazu in 1. Chronik 17 zum Beispiel auch noch. Also es gibt mehr als eine Stelle im Alten Testament, aber es bleibt wenig und es bleibt, dass die Auferstehung das Hauptgeschehen ist, in dem Jesus Christus als Sohn Gottes nun verkündigt wird. Wir stellen uns heute unter Kolosser 3, die Verse 15 bis 17, und ich lese dazu Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und ertragt einer den anderen und vergebt euch einander untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, so wie auch der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, indem ihr Gott, dem Vater, durch ihn dankt. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sie es gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in der Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Geschwister in Christus, eine Heiligungspredigt in der ersten Woche nach Ostern. Kann man sowas machen? müssen wir, wäre es nicht auch eigentlich angemessener, jetzt noch viel länger über die Auferstehung zu predigen? Auf jeden Fall wäre es auch sehr gut und richtig und angemessen. Aber ich denke auch, dass eine Heiligungspredigt, also über unser Leben, wie es Gott gefallen soll, dass eine solche Predigt nach dem Auferstehungssonntag durchaus angemessen ist. Denn Paulus sagt, wir sind nicht nur indirekt von der Auferstehung betroffen, sondern wir sind direkt von der Auferstehung Jesu betroffen, nämlich indem wir mit Jesus auferstanden sind. Und Auferstehung bedeutet hier bei Paulus immer auch schon die Himmelfahrt mit. Er sagt ja in 3 Vers 1 nur, er ist auferstanden und er ist jetzt zur Rechten Gottes. Also er erwähnt die Himmelfahrt nicht explizit, aber sie ist da. Die Auferstehung bedeutet, er ist wieder am Leben und er regiert zur Rechten Gottes. Fakt ist also, dass alle Gläubigen mit Jesus auferstanden sind. Und die Heiligung ist direkt davon bestimmt. Die Liste dieser ganzen Punkte, die nun ein solches Leben als Christ kennzeichnet, ist ja ziemlich lang. Wir hören heute nur einige Bestandteile und dann eine kurze Zusammenfassung. Aber warum ist der Titel der Predigt Heiligung von oben? Heiligung von oben. Warum sagt Paulus nicht einfach, lebt ordentlich, lebt anständig? Und der ganz einfache Punkt, den Paulus machen will, ist, wir sind oben. Wir sind sozusagen bei Jesus Christus. Die Gemeinde in Kolosse hatte viele Irrlehrer unter sich, die also viele philosophische und menschliche Vorschriften hatten. Und das Kennzeichen dieser Philosophie war, dass alles nur am Irdischen hängt. Alles hängt nur am Diesseits. Und dann haben sie also auch ganz viele praktische Regeln für den Alltag gemacht. Also man darf bestimmtes Essen nicht essen. Man darf bestimmte Dinge nicht trinken. Bestimmte Feste und Feiertage müssen eingehalten werden. Und auch Sabbate müssen eingehalten werden. Und anderes darf nicht mal berührt werden. Also es waren sehr viele ganz praktische Sachen. Man könnte sich vielleicht freuen, die haben sich vielleicht auch gefreut über so eine Predigt, endlich mal was ganz Praktisches, mal klare Regeln, was wir tun und lassen sollen. Und Paulus sagt aber, alles was diese Leute sagen, das machen die nur an den Schatten fest, sagt er. Es ist nur an den unwirklichen Dingen festgemacht. Und die eigentliche Sache, das worauf es eigentlich ankommt, das ist Jesus Christus. Er ist ja das Ebenbild Gottes, durch das alles geschaffen ist. Er ist der Herr über alles, er ist der Herr über die Gemeinde und er ist der Herr über die ganze Schöpfung. Das haben wir in Kapitel 1 gehört. Und christliche Heiligung geht darum nicht von den irdischen Dingen aus, macht sich nicht an den irdischen Dingen fest, die vielleicht auch irgendwann schon mal im Alten Testament eingesetzt wurden und deswegen unser Gesetz sind, sondern christliche Heiligung geht immer von der Wirklichkeit aus, die schon im Himmel Realität ist, in der Gott denkt, kann man sagen. Also Gott sieht uns jetzt in Jesus Christus. Wir sind dort mit Christus gestorben, wir sind mit ihm auferstanden. Wir sind verborgen in ihm, schreibt Paulus. Verborgen in Gott selbst. Und dieser Wirklichkeit entsprechend soll jetzt unser Leben aussehen. In der Praxis sieht es vielleicht dem falschen Götzendienst oder dem falschen Gottesdienst manchmal ganz ähnlich, weil es zeigt sich eben darin, dass man bestimmte moralische Wertmaßstäbe hat, dass man bestimmte Taten tut. Und das kann manchmal ganz ähnlich aussehen. Jemand, der gesetzlich lebt, der trinkt vielleicht, also der bemüht sich nicht zu viel zu trinken und genauso sollen wir das tun, weil wir mit Christus auferstanden und gestorben sind. Auch für uns gilt, dass wir uns nicht berauschen sollen, sagt Paulus ja auch im Epheserbrief. Also in der Praxis kann es manchmal sehr ähnlich aufstehen. Und trotzdem ist das, was diese Gesetzlichkeit fordert, falsch. Denn Christus, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, spielt da keine Rolle. Biblische Heiligung ist also Heiligung von oben. Der gesetzliche Gottesdienst zielt auch darauf ab, auch dass ist vielleicht ein gutes Erkennungsmerkmal für euch, wenn ihr auch Bücher lest oder euch irgendwie darüber unterhaltet, dass man mit äußeren Mitteln den Menschen immer abtöten will. Das ist so eine Formulierung, die man da gerne benutzt. Das Fleisch soll abgetötet werden, dass wir immer mehr mit Christus mitsterben. Man verneint dann das Sinnliche. In der krassen Form ist das so eine mönchische Askese und die etwas abgemildertere Form, die lesen wir hier im Kolosserbrief. Bestimmtes Essen nicht essen, etwas Bestimmtes nicht trinken, bestimmte Feiertage pflichtmäßig halten. Und Paulus sagt nicht, ihr müsst jetzt hier mit äußeren Mitteln krampfhaft immer mehr mit Christus sterben, sondern ihr seid mit Christus gestorben. Und im Römerbrief, Kapitel 6, sagt er dann nur noch, ihr seid mit ihm gestorben und jetzt haltet euch der Sünde für gestorben. Das heißt, mit der Auferstehung, mit dem Osterwunder Jesu gab es auch in unserem Leben, ein Karfreitag gab es auch in unserem Leben ein Osterwunder, kann man sagen. Und das bedeutet, dass wir vor allem innerlich immer auf Christus ausgerichtet sein sollen, in allem, was wir tun. Das ist die Grundlage. Und wir wollen jetzt sehen, was ganz praktisch daraus folgt. Heiligung von oben, erstens beinhaltet ein Leben in Frieden und Dankbarkeit. Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, wozu ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Das Wort für regieren kann auch lenken oder leiten bedeuten, und das heißt, dass unser Denken, unser ganzes Fühlen davon bestimmt werden soll, dass Jesus Christus am Kreuz Frieden mit Gott gemacht hat. Das ist der Friede. Christus hat ihn am Kreuz vollbracht. Das heißt, seid innerlich davon bestimmt, dass ihr durch den Glauben mit dem Vater versöhnt seid, mit einer vollkommenen Versöhnung für alle eure Sünden. Und wir sollen erst einmal persönlich davon bestimmt sein. Erstmal muss es in unseren Herzen so aussehen. Er regiere in euren Herzen, sagt er. Und dazu seid ihr auch berufen in einem Leib. Es ist ein Leib, es ist eine Gemeinde. Und darin muss Frieden herrschen. Also bei allen Unterschieden, bei allen sozialen Unterschieden, auf die kommt Paulus dann später zu sprechen. Bei all den theologischen Unterschieden, bei unseren Altersunterschieden. Bei allem, was man sich so denken könnte, auch politische Meinungsverschiedenheiten und diese ganzen Punkte, über die wir uns so auch zoffen könnten, über allem soll, alles soll davon geprägt sein, dass jeder von uns Frieden mit Gott hat durch Jesus Christus. In der Haustafel, also Haustafel ist nur so ein altes Wort eben für die Verhältnisbestimmungen der ganzen Familienmitglieder und des ganzen sozialen Umfeldes. In der Haustafel wird es dann ganz praktisch. Der Friede Gottes, der muss bestimmen, wie der Ehemann und die Ehefrau miteinander umgehen. Der Friede Gottes, der soll auch die Beziehung des Vaters zu seinen Kindern regeln. Der Friede Gottes soll auch regeln, wie wir als Arbeitnehmer zu dem Arbeitgeber stehen und wie der Arbeitgeber zum Arbeitnehmer steht. Also das ganze soziale Spannungsfeld ist da auch mit beinhaltet. Ihr Sklaven gehorcht so, als wenn ihr Christus oder so wie ihr Christus gehorcht, versteht eure Arbeit als Dienst für ihn. Und ihr Herren, bedenkt, dass auch ihr einen Herrn habt und auch ihr wollt, dass er ein gerechter Herr ist, einerseits, und dass er andererseits nachsichtig und barmherzig ist. Und das ist genau diese Heiligung von oben, von dem aus, was man in Christus hat. Bedenkt, dass ihr einen Herrn habt, von dem aus das Handeln bestimmen zu lassen. Und dann geht Vers 15 ganz interessant weiter, da sagt er einfach, und seid dankbar. Das scheint hier gar keinen Bezug zu geben. Er sagt nicht, wem sollen wir dankbar sein? Okay, klar, Gott, darauf kommen wir noch. Für was sollen wir dankbar sein? Besteht nichts da. Er sagt einfach nur, der Friede Gottes regiere in euren Herzen und seid dankbar. Und dann kommt schon das nächste Thema, dass das Wort in uns regieren soll. Paulus hat, was das ganze Thema Dankbarkeit angeht, ein ziemlich großes Konzept im Kopf. Das kann man jetzt gar nicht alles behandeln, aber im ganzen Kolosserbrief kommt es immer wieder vor. Wir haben es in Kapitel 1 gehört. Da betet ja Paulus dafür, dass die Gemeinde wächst, um gottgefällig zu leben. Und ein Aspekt dieses gottgefälligen Lebens ist, dass sie Gott Dank sagen. Dann in Kapitel 2, in den Versen 6 bis 7, geht es auch darum, dass wir unter der Herrschaft Jesu leben. Und da geht es auch um die Dankbarkeit. Dankbarkeit wird also nicht nur gezeigt, wenn wir bestimmte Güter und Gaben erhalten, sondern es ist ein Ausdruck dafür, dass wir auf Jesu Herrschaft ausgerichtet sind. Es wird nicht nur gezeigt, wenn wir bestimmte Gaben und Güter erhalten haben, sondern ist Ausdruck dafür, dass wir auf Jesu Herrschaft ausgerichtet sind. Wir sehen ihn immer als Herrn über die ganze Schöpfung und als Herrn der Gemeinde. Das große Thema bis in Kapitel 1. Er ist der Herr über alles und ihr habt ihn als diesen Herrn in eurem Leben angenommen. Und das zeigt sich als allererstes in der Dankbarkeit. Wie machen wir das? Wie zeigen wir Dankbarkeit? Im Grunde genommen ist das gar nicht so schwer. Da müssen wir nicht so lange überlegen. Das bedeutet, nehmt euch täglich Zeit, Gott zu danken. Nehmt euch täglich Zeit, was ihr habt. Viertelstunde, halbe Stunde, eine Stunde. Was ihr erübrigen könnt, ihr wisst es selbst am besten. Und nehmt euch in dieser Zeit die Gelegenheit, Gott für alles zu danken. Und da steht im Zentrum, dass Jesus Christus Herr ist über die ganze Welt, dass er Herr ist über euer Leben, dass er Herr ist über die Gemeinde. Also versuchen, sich jeden Tag zurückzuziehen, um Gott zu danken. Und im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 18 heißt es ganz passend dazu, seid allezeit dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist der Wille Gottes, diese Formulierung, das explizit gesagt wird, das ist der Wille Gottes, kommt im Neuen Testament nur sehr selten vor. Und es ist eine umso stärkere Betonung, wenn das hier beim Thema Dankbarkeit steht. Interessant ist auch, seid allezeit dankbar in allen Dingen. Was ist, wenn wir uns schlecht fühlen? Was ist, wenn es uns nicht gut geht? Wenn uns nicht nach Danken zumute ist. Ich hatte gerade schon gesagt, dass Dankbarkeit ja bedeutet, dass wir auf Jesu Herrschaft ausgerichtet sind. Das heißt, wir leben bewusst unter seiner Herrschaft. Und wir haben auch gehört, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und wir haben gehört, dass er jetzt beim Vater sitzt und wir dort mit ihm sind. Auch wenn wir jetzt fleischlich noch hier auf der Erde leben, auch wenn wir noch mit unseren Sünden zu kämpfen haben, aber wir sind verborgen in Gott. Gott sieht uns dort in Jesus Christus. Das kommt immer wieder vor in der Bibel, diese Formulierung. Wir sind in ihm und das ist eine objektive Realität, das ist ein Fakt. Wir sind für Gott in Jesus Christus. Wir sind für Gott mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. Und weil das objektiv ist, weil das sozusagen nichts mit mir persönlich zu tun hat, mit meinen Gefühlen, sondern Gott sieht mich so, auch wenn ich mich schlecht fühle, habe ich auch immer Grund, Gott zu danken. Ich muss mich nicht gut fühlen, um anzuerkennen, dass Jesus Christus Herr ist. Ich muss mich auch nicht gut fühlen, um ihn dafür loben zu können, dass er über die ganze Herrschaft, über die ganze Welt regiert. Ich muss mich nicht gut fühlen, um ihn dafür anbeten zu können, dass er über die Gemeinde regiert und auch über mein Leben. Natürlich ist es immer wieder gut und schön, wenn wir auch innerlich das bejahen können, aber wir sollten lernen, dass dieses Gott zu danken nicht von unseren Gefühlen abhängig ist, sondern er herrscht ja immer. Er herrscht immer und wir haben deswegen immer Grund, ihm zu danken. Dieser Satz, und seid dankbar, hat also ein enormes Potenzial, gerade weil er sozusagen einfach nur so dasteht. Paulus setzt ihn einfach nur so dahin und das macht deutlich, hier wird es nicht nur auf einen bestimmten Bereich, auf einen bestimmten Lebensbereich beschränkt, sondern es ist eine Grundregel für unser ganzes Leben. Seid dankbar. Und des Weiteren ist dieser Satz auch eine gute Überleitung zu Vers 16, wo dieses Thema dann weiter verfolgt wird. Zweitens, Heiligung von oben beinhaltet ein Leben in gegenseitiger Ermahnung und Danksagung. Da merken wir also schon, es geht weiter. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Die Hauptsache in diesem Satz ist, dass Christi Wort reichlich unter uns wohnt. Das ist das Hauptverb. Und dann kommen die Nebensätze dazu, wie das sozusagen geht, dass Christi Wort reichlich unter uns wohnt. Wie kommen wir dazu, dass wir von seinem Wort erfüllt sind? Und das sagt er durch Lehren, durch gegenseitiges Ermahnen einerseits und dadurch, dass wir Gott dankbar Lieder singen. Deswegen auch mit in dem übersetzt. Es kommt hier in dieser Übersetzung leider nicht so raus bei Luther. Es wäre besser zu übersetzen, das Wort des Christus wohne reichlich unter euch, indem ihr euch gegenseitig in aller Weisheit lehrt und ermahnt und indem ihr mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern Gott in euren Herzen mit Dank singt. Es sind also zwei Mittel. Erstens das gegenseitige Lehren und Ermahnen und zweitens dankbares Loben. Zu diesem ersten Mittel, in Weisheit lehren und ermahnen, was bedeutet es ganz praktisch? Ich glaube, hier haben wir noch viel Nachholbedarf, geht mir zumindest so, dass wir wirklich kultivieren, was Paulus hier meint. Das bedeutet ja, dass wir zum Beispiel unsere neuesten Erkenntnisse, die wir aus dem Wort Gottes haben, uns immer wieder mitteilen und zusammen besprechen. Dass wenn wir etwas ganz Neues gelesen haben, auf einen ganz neuen, wichtigen Aspekt gestoßen sind, eine tolle neue Beobachtung gemacht haben oder uns eine schöne Parallele zwischen einer alttestamentlichen und einer neutestamentlichen Stelle auffällt und uns ganz neue Horizonte sich erschließen, dass wir darüber reden, dass wir das nicht einfach für uns behalten, sondern uns gegenseitig das Wort erklären, uns immer wieder voll Begeisterung sagen, was uns so gerade in der Bibel umtreibt. Paulus wälzt es nicht einfach auf die Pastoren und Ältesten ab, sondern er fordert die ganze Gemeinde dazu auf. Ich glaube, wir können uns gegenseitig keinen größeren Gefallen tun, als dass wir uns immer wieder gegenseitig unter das Wort bringen. Und in Hebräer Kapitel 2, in Versen 12 und 13, heißt es dazu: Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz hat, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Der Betrug der Sünde, also ich finde, der Betrug der Sünde ist eine schrecklich geniale Formulierung. Wenn wir uns nicht täglich mit dem Evangelium immer wieder neu ermutigen und ermahnen, dann wird sich unbemerkt in unserem Leben die Sünde einschleichen. Das merken wir vielleicht nicht sofort. Wir können auch lange abstreiten, dass sich in uns etwas verändert, aber zuerst verändert sich das Denken. Es flacht vielleicht etwas ab, wir können eine Sache nicht mehr so gut beurteilen, was wir vielleicht mal gewusst haben an bestimmten theologischen Zusammenhängen oder an geistlichen Wahrheiten. Das haben wir vergessen. Wir stumpfen etwas ab, beurteilen verschiedene Sachen falsch und schwierig. Und dann kommt es irgendwann zu den Gewohnheiten. Wir verhalten uns falsch, wir reagieren falsch, reagieren schnell in Zorn, reagieren schnell über. Und wir können das lange abstreiten, wir können lange sagen, ich hatte gerade eine schlechte Woche und ähnliches, um uns zu entschuldigen. Aber irgendwann kommt es dahin, dass wir auf einmal aufwachen, wenn wir das Wort lesen und über uns selbst erschrecken und sagen, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass ich das tue? Dass ich meinen Bruder so beleidigen kann? Wie konnte es dazu kommen, dass ich so lange in der Sünde verharre? Das ist der Betrug der Sünde. Wenn man fragt, wie ein Mann wie David Ehebruch begehen konnte und dazu noch einen Mord in Auftrag geben konnte, ohne Gewissensbisse zu haben und dann selbst als Nathan dieses Gleichnis ihm sagt, was man könnte vielleicht schon fast sagen, ziemlich offensichtlich ist, das immer noch nicht versteht. Vielleicht geht er weiter zum Heiligtum und bringt Opfer dar. Vielleicht betet er weiter. Dann ist die schrecklich geniale Antwort, die der Hebräer uns geben würde, das ist der Betrug der Sünde. Von der Sünde betrogen. Es ist eine Macht, die Sünde. Und sie legt eine Decke auf uns, dass wir die Sünde selbst in unserem Leben nicht erkennen. Liebe Geschwister, Gott arbeitet durch sein Wort. Und darum fordert Paulus in der Hebräerbrief nicht zur täglichen Zeit auf. Das ist auch wichtig und die sollen wir suchen. Sondern er fordert uns auf, dass wir uns gegenseitig ermahnen. Dass wir uns gegenseitig immer wieder Gottes Wort zusagen. Damit wir nicht von der Sünde betrogen werden, die sich in uns, unserem Leben einschleichen wird. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass wir das in unserem Leben kultivieren sollten. Ich glaube, dass es für uns eine ziemliche Herausforderung ist, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so, dass man sich vielleicht irgendwie etwas peinlich vorkommt, wenn wir jetzt
einem anderen für einen bestimmten Tag, für eine bestimmte Arbeit, in der Schule zum Beispiel, oder eine Herausforderung, die er jetzt hat, weil er ein schwieriges Gespräch vor sich hat, dass man sich manchmal da etwas komisch dabei vorkommt, zumindest ihm jetzt ein Bibelwort zuzusagen. Für uns ist es vielleicht auch gar nicht mehr so normal, und ich rede nicht nur von einem, ja, Gottes Segen dir für das Gespräch und Gottes Segen dir für das Bewerbungsgespräch, sondern ich meine wirklich, rede wirklich davon, ihm ein Wort aus der Schrift zuzusagen. Also einem WG-Mitbewohner, einem Ehepartner oder dem Kind, wenn sie gesündigt haben, ihm zuzusagen, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist, und er ist die Versöhnung für deine Sünden. 1. Johannes Kapitel 1. Oder dass wir einem zweifelnden Bruder zusagen, auf alle Gottes Verheißungen ist in Jesus Christus das Ja und das Amen. Und einem Bruder, der wegen seines Glaubens unterdrückt wird und gemobbt wird, zu sagen, glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen schmähen und vieles Übles gegen euch reden, wenn sie dabei lügen. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Also ganz bewusst das Wort in unseren Alltag bringen, ganz bewusst das Wort in unsere Gespräche bringen, in unsere Wünsche zum Geburtstag und für viele alltägliche Situationen. Also das Wort im Alltag anzuwenden und sich gegenseitig zu lehren und zu ermahnen, ist etwas, was wir alle immer weiter üben können und verbessern können. Die zweite Methode, die Paulus anwendet, damit das Wort Gottes reichlich in uns Raum einnimmt, damit wir davon erfüllt werden, ist, dass wir Gott dankbar singen. Also Psalmen und Loblieder, die drei Wörter beschreiben hier nicht jeweils hundertprozentig eine eigene Liedgattung. Es sind eben zum Beispiel die Psalmen der Schrift und auch andere geistliche Lieder, die eben geschrieben wurden. Dass Paulus hier im Herzen schreibt, bedeutet, dass wir mit Dank innerlich erfüllt sein sollen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mit dem Mund laut singen sollen. Und ich finde das eine interessante Formulierung, die Paulus hier wählt, dass er den Gemeindegesang nicht nur als eine Reaktion auf die Predigt ansieht und auf das Wort Gottes, sondern dass Gemeindegesang auch eine Methode ist, ein Weg, ein Mittel, über den das Wort Gottes zu uns kommen soll. Denn die Lieder enthalten ja das Evangelium, und das Danken bringt uns auch immer wieder dazu, darüber nachzudenken, wofür wir eigentlich danken und wofür wir seine Herrschaft nun in Anspruch nehmen können. Hier kommt also jetzt in dem zweiten Vers das zweite Mal das Wort Dank vor. Dankbar Lieder zu singen heißt also nach allem, was wir bisher gesagt haben, dass wir dankbar über Gottes Heil und über seine Herrschaft durch Jesus Christus singen. Ich hatte vorhin schon gefragt, wie es damit aussieht, wenn wir irgendwie danken wollen und wissen, es ist jetzt auch unsere Aufgabe, Gott zu danken. Gott ist es wert, dass wir ihm danken, aber wir sind mit Trauer erfüllt oder uns geht es nicht gut oder wir sind irgendwie wütend. Also auf gut Deutsch jetzt nicht in der emotionalen Verfassung, Gott zu danken. Vielleicht eher im Gegenteil, sind etwas zornig auf ihn. Und auch hier wird deutlich, dass wir immer einen Grund haben, Gott dankbar zu loben. Wir müssen einfach anfangen. Ich möchte hier mal eine kleine Lanze für Äußerlichkeiten und für Ritual brechen sozusagen. Wir müssen unsere innere Verfassung, dass wir emotional jetzt Gott von ganzem Herzen danken wollen, muss nicht immer das Erste sein, um Gott zu danken. Es kann auch gut sein, dass wir uns im wahrsten Sinne des Wortes einfach mal hinsetzen, einen Abschnitt in der Schrift lesen und dann anfangen, Gott zu loben für alles, was er für uns getan hat. Und dann schenke Gott, dass die innere Verfassung auch dazu kommt, dass wir auch innerlich immer mehr mit Freude erfüllt werden, trotz unserer Situation. Die soll ja nicht einfach weggeschwemmt werden, die können wir schon ernst nehmen, auch im Gebet vor Gott ernsthaft bedenken. Aber es ist keine Heuchelei, dass wir uns hinsetzen und Gott anbeten, obwohl wir gerade irgendwie in Gedanken noch etwas zornig sind, weil wir heute so einen schlechten Tag hatten und weil der Lehrer genervt hat und was auch immer. Denn wie gesagt, es ist eben ein Fakt, es ist eine objektive Tatsache, dass Jesus Christus herrscht. Und dafür können wir ihm immer danken, auch wenn es uns nicht so gut geht. Eine äußere Form, eine äußere Ruhe kann von Gott auch als Kanal oder als Trichter benutzt werden, damit uns das Wort Gottes trifft und wir mit Dankbarkeit und mit Freude erfüllt werden. Und wir merken schon, dass Paulus hier so ein Gewicht auf die Dankbarkeit legt. Erst diese allgemeine Formulierung, jetzt Dankbarkeit als Mittel und dankbares Singen als Mittel dafür, wie wir mit dem Wort Gottes erfüllt werden. Und das bringt Paulus auf die Spitze im Vers 17, im dritten Punkt. Heiligung von oben ist ein Leben zur Ehre Gottes durch Dankbarkeit. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, indem ihr Gott dem Vater durch ihn dankt. Hier ist mal ein kleiner Fehler unterlaufen, indem ihr Gott dem Vater durch ihn dankt. Viele Übersetzungen schreiben einfach nur, und dankt Gott dem Vater durch ihn. Aber ich denke, dass sie damit dem griechischen Satz nicht ganz gerecht werden. Paulus sagt ein Satz, und das Hauptverb in diesem Satz ist tun. Tut alles zur Ehre Gottes und danken bezieht sich auf dieses Verb, indem ihr ihm dankt. Der Vers ist also der Höhepunkt der ganzen vorherigen Aufzählung. Es geht ja in Vers 12 los, dass wir als Auserwählte und Heilige und Geliebte Gottes angesprochen werden auf unser Leben, auf unseren Umgang. Und hier kommt es auf einen Höhepunkt. Einfach alles tut zur Ehre Gottes. Das ist die Grundregel. Tut alles zur Ehre Gottes. Und dann kommt die Haustafel. Ich finde, hier hat mal ganz praktische Auswirkungen, wie man die Bibel wirklich liest. Also auch im Sinne von Betonung. Denn man macht dann hier eine lange Pause. Und alles tut mit Worten oder mit Werken. Und alles, was ihr mit Worten oder Werken tut, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dank Gott dem Vater durch ihn. Pause. Und jetzt kommt ein ganz neues Thema, hat gar nichts mehr so richtig damit zu tun. Scheinbar, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, wie es sich in dem Herrn gebührt und so weiter. Aber ich denke, dass diese Pause hier, auch wenn es nur eine gedankliche Pause ist, sozusagen entsprungen, unangemessen ist. Es ist eine geniale Überleitung in den Beziehungen, in der Familie, zu unserem Arbeitgeber, zu unserem Lehrer, zu unseren Schülern, wird von uns bejaht und unterstützt und ausgedrückt, dass wir unter der Herrschaft Jesu stehen. Denn es kommt dort immer wieder diese Formulierung, bedenkt den Herrn oder gedenkt des Herrn. In 9 Versen kommt 6-mal dieser Begriff vor, Herr. Das ist ziemlich viel. Und es macht ganz praktisch deutlich, wie die Heiligung, wie unser Leben davon bestimmt ist, was wir in Jesus sind. Die Haustafel in der Antike war ziemlich anders aufgebaut. Da ging es eigentlich nur darum, das Verhältnis zwischen den Großen und den Mächtigen der Gesellschaft zu regeln. Die Frauen und Kinder, die wurden höchstens indirekt angesprochen, wenn überhaupt. Und hier sieht es ganz anders aus. Wir haben in Christus diese sozialen Unterschiede aufgelöst. Er sagt ja, er ist weder Mann noch Frau, noch Grieche noch Jude, noch Sküte, Sklave, Freier. Sondern hier werden alle als verantwortliche Menschen und verantwortliche Gläubige in Jesus Christus angesprochen. Auch die Männer, auch die Herren sind unter der Herrschaft Jesu. Und wie kann man jetzt unter der Herrschaft Jesu handeln? Also wie wird dann ganz deutlich, oder wie stellen wir uns innerlich dazu ein, wenn wir diese Regeln, diese Haustafel erfüllen wollen? Was bedeutet das? Und da gibt jetzt vorher sozusagen Paulus in Vers 17 die Leseanleitung, tut alles im Namen des Herrn. Jedes Wort, jede Tat soll im Namen des Herrn getan werden. Und dann gibt er nochmal eine Anleitung. Was bedeutet das, dass wir im Namen des Herrn handeln? Das bedeutet, dass wir dankbar sind, dass wir alles mit Dankbarkeit für ihn tun. Jedes Wort und jede Tat soll im Namen des Herrn Jesus getan werden. Das bedeutet als erstes, dass wir nicht eigenmächtig handeln, weil wir uns mit ihm verbunden wissen. Und damit ist auch eine Unterscheidung zwischen dem weltlichen oder dem fleischlich-sinnlichen, wie man es auch immer ausdrückt, und den heiligen Gedanken und Orten und Zeiten und Taten aufgehoben. Sondern handelt immer als solche, die in Jesus Christus gestorben und auferstanden sind. Es gibt auch Werner de Boer hat zu diesem Kolosserbrief hier einen Kommentar geschrieben und er hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das ganze leidige Fragen gesetzlicher Heiligung, darf ich dies noch, darf ich jenes, der ganze Wunsch nach einer möglichst genauen Liste der verbotenen und erlaubten Dinge ist hier erledigt. Also hier ist genau das beendet, was diese Irrlehrer machen wollten. Das nicht anfassen, das nicht essen, das nicht trinken. Er schreibt weiter, jeder Ort ist gut, an dem ich mit Jesus, meinem Herrn, weilen kann und sei es ein Gastmahl der Zöllner und Sünder. Denn Jesus ist ja auch dorthin gegangen. Jeder Raum ist unbetretbar, in den ich ihn nicht mit hineinbringen darf. Auch wenn es moralisch ganz sauber oder jedenfalls ein harmloser Raum ist. Der Montagnachmittag von 4 bis 5 mitten in der Berufsarbeit ist so heilig wie der Sonntagvormittag von 10 bis 11 in der Kirche. Denn das Tun in Wort und Werk geschieht am Sonntag nicht mehr und am Montag nicht weniger im Namen des Herrn Jesu. Einen Christenstand, bei dem ich herumprobiere, wie viel mir der Herr am Ende noch zulässt, wie weit kann ich gehen, was ich so rein für mich treiben könnte, hätte Paulus für tief krank gehalten. Heiligung bedeutet paulinisch nämlich nicht, aus mancherlei beachtlichen Gründen neben dem Gerechtfertigtsein durch Glauben noch dieses oder jenes tun, sondern in der Rechtfertigung durch den Glauben tatsächlich und konkret leben. Das bedeutet also nicht, wir sind gerechtfertigt und jetzt gibt es noch verschiedene moralische Gründe und Knigge hat ja auch mal was dazu geschrieben, deswegen leben wir jetzt auch noch so, sondern es bedeutet, wir sind gerechtfertigt in Jesus Christus, wir sind in Gott verborgen, Gott sieht uns in ihm und das leben wir konkret aus, indem wir die Herrschaft Jesu in allen Dingen, in allen Bereichen anerkennen. Wie gesagt, unter der Herrschaft leben und das wird getan, indem wir Gott, dem Vater, durch Jesus Dank sagen. Das ist die Art und Weise. Hier wird extra noch einmal betont, tut alles im Namen des Herrn. Also die Herrschaft und unser Danksagen rücken ganz nah zusammen. Jesus ist der Herr über die Schöpfung und über die Gemeinde und über alle geistlichen Mächte. Und deswegen sagen wir ihm Dank. Gott zu danken ist ein Ausdruck davon, dass wir erkannt haben und anerkennen, dass Jesus Herr über alles ist, eingeschlossen unser Leben. Jesus als Herrn anzuerkennen heißt, ihm zu danken. Jesus als Herrn anzuerkennen heißt, ihm zu danken. Der Umkehrschluss der Schrift ist, nur wenn Dankbarkeit vorhanden ist, ist es ein echter Gottesdienst und ist echter Gottesdienst möglich. Und ein weiterer Umkehrschluss ist, dass Undank Sünde ist. Dass es einfach falsch ist, Gott nicht zu danken. Denn auch wenn ich mich schlecht fühle, er herrscht doch. Und ich habe doch Grund, ihm zu danken, dass er der Herr über alles ist. Wenn Gläubige dem Herrn danken, dann tun sie alles, was sie tun, im Namen des Herrn. Also, sie sollen Gott dankbar sein. Sie sollen ihre Arbeit mit Dank für ihn tun. Dann ist es auch in seinem Namen getan. Dann ist das sozusagen erfüllt. Wenn wir Dank über Jesu Versöhnungswerk und aus Dank über seine Herrschaft handeln, dann handeln wir im Namen des Herrn. Natürlich sollten wir dabei auch das Richtige tun. Also wir können es nicht mit Dank etwas völlig Moralisches, Verwerfliches tun. Das ist jetzt dabei mal vorausgesetzt. Wir haben ja auch noch konkrete Anweisungen. Es ist also ein genialer Aufbau, wie Paulus hier von unserem Zustand in Jesus Christus oder unserem Stand in Jesus Christus kommt, sagt, was es bedeutet, wie wir hier auf Erden leben sollen, nämlich mit Dankbarkeit für ihn in seiner Herrschaft. Und wie sich das dann auswirkt, ganz konkret. Bedenkt eben, ihr habt einen Herrn, bedenkt, dass ihr Väter, bedenkt, dass ihr Kinder, bedenkt, dass ihr Ehefrauen, bedenkt, dass ihr Angestellten, ihr Arbeitgeber. ein genialer Aufbau, ein genialer Fluss, wie deutlich wird, wir müssen uns nicht an dem Irdischen verhaften, um konkrete Anweisungen und konkrete Vorstellungen davon zu haben, was Gott für unser Leben gefällt. Ich fasse zusammen. Wir feiern Ostern die Tage immer noch, wie wir es auch jetzt in dem nächsten Lied gleich wieder singen werden. Und die Auferstehung Jesu ist eine wunderbare Tatsache und man könnte was sagen, sie wird noch schöner dadurch, dass wir persönlich alle davon betroffen sind, dass wir auch mit ihm auferstanden sind, mit ihm leben und jetzt von oben, vom Himmel her, unser Leben hier gestalten. In den Versen 15 bis 17 werden drei Aspekte angesprochen, die dabei von Bedeutung sind, nämlich, dass wir von Jesu Friede regiert werden, den er am Kreuz gemacht hat, dass wir von Gottes Wort erfüllt werden, dadurch, dass wir uns gegenseitig immer wieder das Wort sagen und dadurch, dass wir Gott dankbar Lieder singen und drittens noch diese allgemeine Aufforderung zur Ehre Gottes zu leben. Und das alles ist erfüllt und gedeckt und eingerahmt und ganz durchdrungen mit dem Thema der Dankbarkeit. Einfach nur dieser Vers, sei dankbar in Vers 15. Was ganz praktisch heißt, dass wir uns jeden Tag so viel Zeit, wie wir irgendwie erübrigen können, eine halbe Stunde oder was, Zeit dafür haben, Gott zu danken. Dann Vers 16, Gott dankbar zu sein. Und hier habe ich diese Lanze für Äußerlichkeiten und Ritual gebrochen, dass es auch gut ist, dem Inneren manchmal mit äußerem Form und äußerer Disziplin vorauszugehen. Und Gott schenke es, dass sich das Gefühl, die Freude dann auch einstellt, trotz unserer Probleme. Und Vers 17, einfach diese Zusammenfassung und Formulierung, tut alles im Namen des Herrn, indem ihr ihm dankt, indem ihr Gott dankt durch ihn. Das ist einfach der Dank. Das ist einfach der Kern. Ist etwas mit Dank für Jesu Werk, ist etwas mit Dank für seine Herrschaft getan. Dank, den wir innerlich empfinden und Dank, den wir auch explizit äußern, dann ist es im Namen des Herrn getan. Und allein das kann für uns, jeden persönlich und für uns als Gemeinde, wahrer Gottesdienst sein. Amen.